Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Marina Kornbaki begrüßen. Kollegin vom Spiegel, viel gelesen, sehr nah dran am politischen Geschehen, mit an Bord, wenn Friedrich Merz nach Washington, Johannesburg, Ankara, Riad fliegt. Nur mal die Destinationen aus der letzten Zeit. Und deshalb eine sehr interessante Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, zu erklären, was der Kanzler meint, wenn er in München so Sätze sagt wie den folgenden: Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten ist angefochten, vielleicht schon verspielt. Der Kulturkampf vom Mager ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hierzulande, wenn es gegen die Menschenwürde geht. Wir glauben nicht an Zölle und an Protektionismus. Und die Frage ist, was löst so viel Klarheit im Weißen Haus aus? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Sicherheit. Alles dreht sich gerade um dieses Thema. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Ben Hodges unserer Einladung gefolgt ist, der ehemalige Oberbefehlshaber der Amerikaner in Europa, der Landstreitkräfte. Gibt wenige, die sich so intensiv mit den Strategien der NATO in Bezug auf Russland beschäftigt haben wie er. Und auch das gehört dazu. Es gibt nicht viele, die die Freundschaft zu Europa, zu Deutschland so hoch gehalten haben wie er. Weshalb er heute sagt, die neue Sicherheitsstrategie der Amerikaner ist in Wahrheit ein gigantischer Mittelfinger gegen Europa. Und weiter, es ist leider so klar wie nie zuvor, dass Trump auf der Seite des Kremls steht. Was sind die Konsequenzen daraus? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, eine Frage, mit der sich vermutlich auch Christoph Heusgen beschäftigt, der sich in den Hinterzimmern internationaler Politik bestens auskennt, war 12 Jahre lang von 2005, glaube ich, bis 2017 Angela Merkels Sicherheitsberater und hat kürzlich berichtet von diesem einen Moment, in dem ihm klar wurde, dass die alten Zeiten für immer vorbei sind. 2017, glaube ich, war das. Angela Merkel besucht Trump, Antrittsbesuch. Doch der entscheidende Satz fällt hinter den Kulissen und der kommt von Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn. Und der geht so: Pass auf, Christoph, wir sind jetzt keine Freunde mehr, wir sind Geschäftsleute. Wir sind an einem Tag Freund und am anderen Feind. Das ändert sich ständig. Herzlich willkommen. Tja, was wäre, wenn? Franz Stefan Gadi ist dieser Frage mal nachgegangen, international hoch anerkannter Militäranalyst, der für ein militärisches Planspiel, glaube ich, muss man es nennen, der Frage nachgegangen ist, was passieren würde, wenn die Russen Litauen angreifen, also die NATO angreifen. Und nicht nur das, er war in dieser Simulation, in diesem sogenannten Wargame, das die Kollegen der Welt sehr aufwendig umgesetzt haben, der russische Militärchef. Die schlechte Nachricht ist, er hat gewonnen gegen Europa, gegen die NATO. Und einer der Hauptgründe dafür hat etwas mit uns zu tun. Zumindest habe ich es so für mich gedeutet. Ich und meine russischen Militärkollegen, sagt er, wussten, wenn es drauf ankommt, werden die Deutschen zögern. Und das hat am Ende zum Sieg gereicht. Wie genau hat das gemacht? Das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Also, schönen guten Abend nochmal in die Runde. Frau Kornbaki, waren Sie dabei bei der Rede von Merz?
Waren Sie im Raum? Nicht im Saal. Ich war vor dem Saal. Der Zugang war beschränkt und ich war außen vor.
So, wie haben Sie diese Rede wahrgenommen? Ja, ich habe eben mal ein paar Sätze daraus zitiert. Ben Hodges sagte schon kurz vor der Sendung, das war im Grunde spektakulär. Ich habe es auch so wahrgenommen.
Das war überraschend. Das war ein anderer Merz, den wir da gesehen haben. Das war ein gewandelter Merz, ein Merz, der eine sehr klare Sprache spricht und einer, der ja mit Trumps Amerika auf dieser Bühne vor internationalem Publikum gebrochen hat. Mich hat das überrascht, weil wir Merz bisher als geborenen Transatlantiker kennengelernt haben. Genau. Als einen Kanzler, von dem ich sagen würde, der so amerikafreundlich ist wie wahrscheinlich kein Kanzler, keine Kanzlerin vor ihm. Merz war 10 Jahre lang, stand er der Atlantikbrücke vor. Merz sagt von sich, dass er mehr als 100 Mal in den USA gewesen ist, hat für US-Unternehmen gearbeitet. Und ausgerechnet er geht nun auf Distanz. Das war neu.
Ja, bevor wir das gleich nochmal sehen, die entscheidenden Sätze, die haben es wirklich in sich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das eigentlich mit Mark Rutte abgestimmt? Aber das nur am Rande. Wir hören mal kurz rein.
Ich fürchte, wir müssen es noch etwas deutlicher sagen. Diese Ordnung, so unvollkommen sie selbst zu ihren besten Zeiten war, sie gibt es so nicht mehr. Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten, vielleicht schon verspielt. Wenn unsere Partnerschaft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir sie im doppelten Sinn neu begründen. Diese Begründung muss handfest sein, nicht esoterisch. Wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zu dem Schluss kommen, zusammen sind wir stärker. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus. Und an Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisation halten wir fest.
Rums. Herr Hodges, wie kommt sowas in Amerika an, insbesondere bei der neuen Administration?
Well, the United States needs
Nun, die Vereinigten Staaten brauchen starke Verbündete. Das heißt, wir brauchen eine Beziehung mit unseren Verbündeten auf Augenhöhe. Und das habe ich vom Bundeskanzler eben gehört. Sehr selbstbewusst. Der selbstbewusste Bundeskanzler, den ich seit langem gehört habe. Er hat gesagt, das ist keine Scheidung. Wir machen, was wir müssen. Sie machen, was Sie müssen. Aber langfristig führt das wahrscheinlich zu einer ausgeglicheneren Beziehung. Aber natürlich freut das die Leute im Weißen Haus nicht.
Okay, Herr Hoskin, wie haben Sie als jemand, der das lange beobachtet, auch die Zwischentöne genau kennt bei solchen Veranstaltungen, wie haben Sie das wahrgenommen? Was war das? Wenn er sagt, die Scheidung war es nicht, sind die Scheidungspapiere aber schon mal auf dem Tisch? Ja.
Also ich fand das auch, das war eine bemerkenswerte Rede. Sie hat ein bisschen angeschlossen auch an das, was Merkel 2017 nach dem von Ihnen geschilderten Besuch in Washington am Ende des Jahres in der im Wahlkampf 2017 gesagt hat. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Amerika nicht immer da sein wird und wir müssen uns in Europa den Aufgaben stellen.
Wir müssen lernen, dass man sich auf Partner nicht mehr unbedingt verlassen kann.
Genau.
Der Satz aus dem Bierzelt.
Aus dem Bierzelt. Also das war ja eine moderate Version dessen, was wir vom Bundeskanzler gehört haben. Also ich fand, das war eine gute Rede. Da waren viele Elemente drin. Und es ist natürlich jetzt gerade im Hinblick auf die Hausaufgaben, die wir machen müssen, ist es klar, wir müssen das umsetzen. Wir müssen umsetzen, dass wir europäisch weiterkommen, dass wir diese Verteidigungsfähigkeit auch tatsächlich hinbekommen, weil wir uns auf Amerika nicht mehr so verlassen können, wie wir es zu Zeiten konnten, in denen Ben Hodges da war.
Franz-Stefan Gadi würde ich gerne fragen an dem Punkt, ist das denn so oder sind wir auch da jetzt sozusagen wieder zu, lass uns mal das Wort hysterisch benutzen, im Sinne von vorher alles auf Amerika, ohne das in irgendeiner Form zu hinterfragen und jetzt aber alles weg von Amerika, jetzt müssen wir es alleine machen. Haben Sie das als Scheidungsantrag wahrgenommen, auch wenn man die Rede von Rubio zum Beispiel, dem Außenminister, danach hört? Ist das etwas, wenn man sagen muss, naja, ist klar, dass die Amerikaner nicht mal an unserer Seite sind? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen anders?
Ich glaube, es ist eine Frage der Prioritäten. Und was ganz klar ist, ist, dass Europa nicht mehr die Top-Priorität der Vereinigten Staaten ist. Unabhängig von wem auch immer, der gerade im Weißen Haus sitzt. Und das manifestiert sich auch natürlich auch in der Priorität der Verteidigungspläne. Beziehungsweise ist es ganz klar, dass die Ausrichtung der Vereinigten Staaten eben der Heimatschutz ist, die westliche Hemisphäre, dann Asien. Als dritter Punkt möglicherweise kommt dann erst Europa. Und in dieser Hinsicht hat die Rede von Rubio auch und von den anderen Vertretern der USA in München tatsächlich nur bestätigt, was wir eigentlich schon gewusst haben. Ja.
Das heißt, wir haben ein Problem.
Wir haben ein Problem, aber ein Problem, das wir lösen können.
Und können wir uns so eine Rede wie die von Friedrich Merz, können wir uns das eigentlich leisten?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir können uns so eine, oder Friedrich Merz kann sich so eine Rede leisten, weil wir letztendlich nach wie vor die Struktur der NATO haben. Wir haben nach wie vor auch ein Eingeständnis der Vereinigten Staaten, dass sie uns unterstützen würden im Ernstfall, aber dass die Unterstützung nicht mehr so ausfallen würde, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und vor allem müssen wir Europäer hier militärisch als Erste agieren. Und das wird uns sehr schwer fallen, vor allem für ein Land wie Deutschland.
Mhm. Aber das ist nicht ohne Risiko. so eine Rede. Und das hat man auch in München gesehen. Mhm. Zum Beispiel gab es ein Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten, an dem auch Rubio hätte teilnehmen sollen, aber kurzfristig abgesagt hat. Termine. Es gab ein Dinner, das der Kanzler gegeben hat, für die amerikanische Delegation. Und auch an dem nahm Rubio, der ja dieser Delegation vorstand, nicht teil. Das sind so kleine Indizien, die man durchaus auch als Retourkutsche deuten kann.
Aber ich glaube nicht, dass das als das Echo auf die Rede war. Das haben die Amerikaner ja schon vorher gemacht, dass sie bei den verschiedenen Gremien, wo es um die Ukraine-Unterstützung ist, einfach nicht Rammstein-Formate, so auf einmal gibt es das nicht mehr oder die Amerikaner nehmen nicht teil. Also das war jetzt, glaube ich, schon etwas, was sich angedeutet hat, dass sie es nicht machen.
Es gab noch einen bemerkenswerten Tweet des früheren US-Botschafters Richard Grenell, der auch interessant war, weil was Merz gemacht hat, war ja nicht nur diese markige Rede zu halten, sondern er hat auch Gavin Newsom getroffen, den Gouverneur von Kalifornien, einen Demokraten und nicht irgendein Demokrat, sondern einer, der sich gerade merklich warm läuft für die Präsidentschaftskandidatur, einer, der Trump die Stirn bietet wie kein anderer. Mit dem hat Merz sich getroffen und nun ist es so, klar, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Flure sind eng, die Räume sind überschaubar, man läuft sich über den Weg, man trifft sich, aber wie man an dem Foto sieht, das Kanzleramt beeilte sich, dieses Foto auch in die Welt zu streuen, es zu verbreiten und eben wissen zu lassen, dass der Kanzler in offenbar gelöster Atmosphäre mit Newsom sich getroffen hat. Auch das kam bei Grenell, der ja so ein Exponent des Trumpschen Magerlagers ist, offenbar gar nicht gut an. Der sprach von einer Entgleisung.
Entgleisung, das war das Wort. Mhm. Ich würde gerne Ben Hodges fragen, ganz grundsätzlich, wie schauen Sie auf das, was da passiert ist in den letzten Monaten, aber auch schon seit 2016? Wir haben das vorhin gerade gehört, da sitzt ein Transatlantiker. Ich weiß, dass in Wiesbaden alle sehr traurig waren, als sie in ihren verdienten Ruhestand gegangen sind, weil man wusste, da ist einer, auf den kann man sich im Zweifel verlassen. Und ich habe vorhin diesen Satz von Ihnen zitiert. Diese neue Sicherheitsstrategie ist ein Riesenmittelfinger gegen Europa. Was bedeutet das?
So it's clear, and I agree with Franz.
Es ist klar, ich bin total Franz Meinung. Die Vereinigten Staaten konzentrieren sich nicht mehr auf Europa, die NATO. Es ist Heimatsicherheit, dann der indopazifische Raum, Transaktionen andernorts und dann Europa. Das beunruhigt mich, denn es geht mir um den Schaden an unserer gemeinsamen Sicherheit. Unsere besten, zuverlässigsten Freunde kommen aus Europa und aus Kanada, Australien. Das heißt, wenn wir also unsere Verbündeten dazu bringen, Vertrauen in uns zu verlieren, dann versuchen sie vielleicht, uns nachrichtendienstliche Erkenntnisse zurückzuhalten. Die kommen zum großen Teil von europäischen Verbündeten, nicht amerikanischen Satelliten. Da sind die europäischen Verbündeten sehr wichtig für alles, was wir tun. Und offen gesagt haben wir nicht genug Fähigkeiten, alle Bereiche abzudecken. Wir brauchen dafür Verbündete. Die müssen helfen. Und darum macht es mir Sorgen, wo das Weiße Haus sich jetzt darauf konzentriert. Sicherlich hat das Weiße Haus recht, so wie alle Vorgängerregierungen. Es braucht etwas Druck auf die Verbündeten, dass sie eigenständig Verantwortung für die Verteidigung übernehmen. Ich sehe da einen Wandel. Ich sehe es in Deutschland, Polen, in anderen Ländern, die bewegen sich in die Richtung. Die Allianz ist nicht zerbrochen, aber schwer angeschlagen.
Wenn Merz explizit auch sozusagen diesen Kulturkampf erwähnt und sagt, dieser Maga-Kulturkampf ist nicht unserer, was denken Sie dann?
Well, I think that certainly is what the head of any country.
Sicherlich ist es das, was jedes Land sagt. Jeder hat das Recht zu sagen, wo die eigenen Prioritäten sind. Und ich weiß jetzt nicht, welcher Wert jetzt für den Bundeskanzler da stünde, wann er jetzt in unseren Kulturkampf eintreten wollte. Aber ich bin sicher, jeder politische Führer in Europa weiß, wenn Rubio mit seiner Rede in München fertig ist, wo fährt er dann hin? Er hat gesagt, wir sind die Kinder Europas und alles Emotionale, was damit verbunden war. Und was macht er dann? Er fliegt direkt nach Budapest und Bratislava und umarmt die beiden politischen Führer, die alles tun, was sie können, um das auseinanderzubrechen, was Europa heißt. Und ich bedauere auch sehr, dass Außenminister Rubio sich entschlossen hat, überhaupt nicht den russischen Krieg gegen die Ukraine anzusprechen. Die Tatsache, dass er das noch nicht einmal benannt hat, den größten Krieg in Europa in den letzten 80 Jahren, und stattdessen fährt er in die beiden Länder, die Russland unterstützen und gegen die Ukraine sind, das ist ein so klares Signal, noch mehr als die Rede selbst.
Herr Häusgen, ich habe vorhin diese Begebenheit, nehmen Sie uns doch einmal mit in diese Hinterzimmer, weil das so spannend ist und weil Sie jetzt offen sprechen können. Wir sind ja hier auch weitestgehend unter uns. Wenn Sie diese Situation sich noch mal vor Augen führen, also ich habe es eben kurz geschildert, Angela Merkel, Antrittsbesuch bei Trump 2017. Wir erinnern uns alle an diese Bilderszene vor dem Kamin. Sie verdreht einmal so merkwürdig die Augen, das war Botschaft genug. Für alle, die es gesehen haben, auch zu Hause in Deutschland, das war die Botschaft, okay, das ist jetzt schwierig. Wann wurde Ihnen klar, dass das, was dieser alte Westen ist, wahrscheinlich vorbei sein würde für immer?
Ja, das war das von Ihnen geschilderte Gespräch. Das war nicht im März beim Besuch der Kanzlerin, sondern es war der Vorbereitungsbesuch. Ich bin mit meinem Kollegen Lars-Henrik Röller, der Wirtschaftsberatung. Wir sind dann ins Weiße Haus ein paar Wochen vorher, um das vorzubereiten. Und ich bin dann eben zu Jared Kushner, der seinerzeit im Weißen Haus sein Büro hatte und sehr viel koordiniert hat. Und habe ihm dann gesagt, wir, diese Regierung und auch ich persönlich, wir bin natürlich ein Transatlantiker groß geworden, unter dem Eindruck noch der US-Unterstützung Deutschlands mit der Luftbrücke in Berlin, mit Kennedys, ich bin ein Berliner, mit Mr. Gorbatschow, Tear Down This Wall von Reagan, Bush Senior, der die deutsche Wiedervereinigung unterstützt hat und die vielen GIs, die in Deutschland stationiert sind. Auf dieser Grundlage wollen wir jetzt die transatlantischen Beziehungen weiterführen. Das war ein Monat nach dem Amtsantritt. Und da sagte eben Jared Kushner, pass auf, Christoph, du musst wissen, wir sind Business-Leute und wir werden uns wieder ins Business zurückgehen. Und im Business ist man ein Tag Freund, ein Tag Feind. Und dieses Gespräch für jemanden, der in Amerika zur Schule gegangen ist, studiert hat, ich hatte zwei Posten dort, New York und Chicago, und liebe dieses Land, und dann wird einem so etwas gesagt, das war für mich schon schockierend. Und seit diesem Moment weiß ich, mit dieser Trump-Administration wird es nicht wieder so sein wie früher. Das ist, wie heißt es im Neudeutsch, transactional. Und das sieht man jetzt noch stärker als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal, da gab es noch einige Menschen auch im Militär um ihn herum, die ihn gedämpft haben. Ich glaube, am Ende der ersten 4 Jahre Trump waren mehr amerikanische Soldaten in Europa stationiert als vorher. Also da ist ja einiges noch gut gelaufen. Aber diesmal ist es eben der Beweis dessen, was ich schon sehr früh gehört habe. Transactional, ein Tag kann es gut gehen, ein Tag geht es eben nicht gut.
Und ich meine, da sprechen Sie mit jemandem, der nicht gewählt ist, der kein offizielles Amt bekleidet. Alles Familie.
Familie, Geschäftsleute, es ist ja diese ganzen Gespräche, während wir hier sitzen, gab es diese Gespräche in Genf. Das wird ja nicht von Diplomaten geführt. Das werden von Geschäftsleuten. Herr Bitkoff hat null diplomatische Ausbildung. Das ist ein Geschäftsmann, der macht auch unterwegs.
Immobilienentwickler, ne?
Immobilienentwickler, der
sehr
hat,
höre ich,
dann oft seinen Sohn dabei, der parallel noch Geschäfte mit den Ländern macht.
Der ist auch Kushner dabei.
Ich weiß nicht, ob er jetzt dabei ist, aber der war zum Beispiel in Golfländern, höre ich von Bekannten noch, dass er dabei ist und nebenher Geschäfte macht. Ja. Also das wird ja miteinander verwickelt. Ja. Das sind ein Herr Witkoff hat doch nicht diese Hintergründe über die iranischen Denkweisen, wie Iran verhandelt, weiß nicht den Hintergrund des Nahostkonflikts oder weiß nicht, wenn er mit Russland verhandelt, wo die Russen herkommen und wie sie denken und so weiter.
Ja. Also geht es um Business?
Es geht um Business, ja. Es geht um Business. Ich kann mir vorstellen, mit dem Iran überlegen, wie können wir da jetzt mit dem Iran Öl auch, damit es nach China geht, damit wir das machen mit Russland, wie können wir da ins Geschäft kommen, dass Russland jetzt auch mit Amerika, sowas kann ich mir vorstellen, dass das ist. Es geht da nicht um diese Sicherheitspunkte. Ben Hodges hat es eben gesagt, Ukraine ist nicht erwähnt worden. Artikel 5 ist nicht, also die Unterstützung Amerikas für Europa, wenn es angegriffen wird, das ist in der Rede von Rubio nicht erwähnt worden.
Ich habe Frau Kombaki dieser Tage, ich hoffe, ich habe die Zahlen richtig im Kopf, einen langen Artikel über Jared Kushner gelesen, der mittlerweile, glaube ich, selber Milliardär geworden ist, über diese guten Verbindungen, insbesondere aus dem Nahen Osten. Da fließt unglaublich viel Geld in den Investmentfonds, den er persönlich betreibt. Die Hälfte davon kommt aus dem Bereich Saudi-Arabien und andere. Er ist jemand, der Mohammed bin Salman seinen Freund nennt. Der Name Khashoggi wiederum, der fällt kein einziges Mal, wenn es darum geht. Das heißt, diese ganze, ja, in Amerika spricht man offen von Korruption, dieser familiäre Filz. Wie verändert das, was haben Sie da mitgekriegt auf einer Bündner Sicherheitskonferenz, sozusagen die Spielregeln von Politik?
Das Bemerkenswerte an dieser Art von Politik, an dieser Art von, ja, durchaus an einer Politik mit der Absicht, sich selbst und die eigene Familie zu bereichern, ist ja, dass es gar nicht im Verborgenen stattfindet.
Also, genau,
dass,
ganz offen.
Dass Politik anfällig ist für Korruption, ist jetzt, glaube ich, nicht neu, ist so alt, wie es Politik und Menschen gibt. Aber diese Unverfrorenheit, dass der amerikanische Regierungsclan offen ist für Investitionen in eigene Bitcoin-Fonds oder sonstige Immobilienentwicklungsmöglichkeiten, das ist tatsächlich, das ist neu. Und das Wort vom Deal ist ja prägend für die Trump-Präsidentschaft, für die Art und Weise, wie er Politik macht. Und mein Eindruck ist in Berlin, in München auch, dass man sich darauf einlässt, dass man sich auf dieses, Herr Heusgen hat es eben genannt, Transaktionale, gibst du mir, gebe ich dir, dass man sich auf dieses Denken einlässt. Und man hat es jetzt auch in der Merz-Rede, in dem kleinen Ausschnitt, den wir eben gehört haben, auch gemerkt. Merz wirbt für ein transatlantisches Verhältnis auf der Basis von Interessen und nicht mehr auf der Basis von Werten. Das war das, was er mit dem Wort esoterisch in leicht abfälliger, durchaus Trump-kompatibler Art beschrieb. Das ist eine Reaktion auf die Trumpsche Art des Politikmachens. Also das Bemühen darum, den Amerikanern klarzumachen, es ist in eurem Interesse, an unserer Seite zu bleiben, der NATO treu zu bleiben und eben nicht die Bande nach Europa zu kappen.
Ben Hodges, wie nehmen Sie solche Personen, Menschen wahr, die gerade auf der Weltbühne sehr viel bewegen? Jemand wie Steve Witkoff zum Beispiel, ein Immobilienentwickler aus New York, der nie mit den Russen, die als ganz harte und clevere Verhandler gelten, glaube ich, Herr Heusgen, dass der sozusagen plötzlich der Chefunterhändler in Sachen Ukraine ist. Wie nehmen Sie das wahr?
Was mir Sorgen macht, das ist, wenn Sie da jemanden haben, der nicht professioneller Diplomat ist, der keine Erfahrung hat, dann machen die Fehler. Also vielleicht bringen Sie keinen eigenen Dolmetscher mit. Das untergräbt doch das Vertrauen in das, was man diskutiert. Und die Russen, denen kann man natürlich nicht trauen. Aber Herr Witkoff, der tut so, als wenn das alles Freunde sind. Auch mein Präsident sagt, mein lieber Freund Wladimir. Und ich mache mir darüber Sorgen. Die Sicherheit und Stabilität von Europa sind in Gefahr, weil es in Amerikas Interesse wäre. Unsere besten, zuverlässigsten Alliierten sind hier. Hunderttausende von Amerikanern arbeiten in Europa. Also ich mache mir Sorgen um Sicherheit und Stabilität in Europa. Mit diesen Verhandlungen, da passiert meiner Meinung nach Folgendes. Das garantiert, dass nach irgendeinem Quasi-Frieden das Ganze wieder losläuft. Dieser Ansatz unserer Regierung ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Denn die haben sich niemals überlegt, was das kosten kann. Kosten sind natürlich ein wichtiger Punkt, aber genau wie Marina schon sagte, die denken an Transaktionen. Als wenn sie einen Häuserblock in Manhattan kaufen oder verkaufen und nicht einen Ort, wo Millionen von Ukrainern leben. Der Präsident will also schnell einen Deal haben und das vor dem 4. Juli. Das ist der 250. Jahrestag der USA als Nation. Der will das vor dem 4. Juli schaffen. Sein Ziel ist es natürlich, den 250. Geburtstag von Amerika in seinem Licht zu feiern. Er feiert dies. Er hat gesagt, jetzt habe ich Krieg Nummer 9 beendet und Es gibt auch ziemlich viel Spekulation in München darum, dass ein paar Geschäfte schon unterschrieben sind mit den Russen, die dann erst auf den Tisch gelegt haben, wenn dieser sogenannte Frieden geschlossen ist. Und darum ist es so wichtig, dass Deutschland und andere europäische Staaten an der Seite der Ukraine stehen. Lasst die Ukraine nicht in den Zwang geraten, einen schrecklichen Frieden zu akzeptieren, der eine katastrophale Sache für ganz Europa wäre. Das muss man verhindern. Ich mache mir also große Sorgen um diesen Druck auf die Ukrainer bei diesen Verhandlungen.
Wir werden gleich ganz intensiv, und da kommt auch Franz Stefan Gadi ganz intensiv ins Spiel als russischer General, der Sie ja in diesem Wargame sozusagen waren, reingehen. Ich würde gerne noch vorher Frau Kombaki fragen, hat der selbstbewusste Auftritt von Merz auch was damit zu tun, dass er glaubt, dass wir in Europa und auch insbesondere wir Deutschen Druckmittel im Giftschrank haben und sozusagen dieses Waffenarsenal mal kurz gezeigt haben? Mit anderen Worten, ist es mitnichten so, dass wir nur von den Amerikanern abhängig sind, sondern die auch von uns? Und wenn ja, wo?
Dieses Bewusstsein ist eingesickert ins Kanzleramt. Und es markiert tatsächlich auch einen Bruch zum bisherigen Verhalten, zum bisherigen Umgang von Merz mit Trump. Bislang war er darum bemüht, zurückhaltend zu sein, wenn Trump wieder sich einen Ausreißer geleistet hat, da jetzt nicht als Erster die Kritik zu äußern. Da war schon eine gewisse Konzilianz im vergangenen Jahr. Aber mein Eindruck ist, dass die Grönland-Krise, dass die Unverfrorenheit, mit der der US-Präsident Anspruch erhoben hat auf das Gebiet eines NATO-Partners, nämlich Dänemarks, und diesen Anspruch untermauert hat mit einer erpresserischen Androhung von Strafzöllen, dass dieser Moment doch zu einem Umdenken bei Merz geführt hat, ihn dazu verleitet hat zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter, ich muss mal ein paar rote Linien markieren. Und dazu gehört eben auch die Erkenntnis, dass nicht nur Europa, nicht nur Deutschland sicherheitspolitisch abhängig von Amerika ist, sondern eben auch Amerika abhängig in vielerlei Hinsicht angewiesen ist auf die Kooperation von Europäern, von Deutschen. Mhm. Es ist sicherlich kein Zufall, dass dieser Giftschrank geöffnet wurde oder
es
diese
Giftliste.
Es gab so
eine Liste, ne?
Genau.
Ich war völlig fasziniert von dieser Liste, weil ich dachte, guck mal, wir können ja doch noch was.
Diese Liste ist nun nicht zufällig just an dem Wochenende der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt geworden. Also die Details sind noch nicht in Umlauf, aber doch einige interessante Punkte. Darauf findet sich zum Beispiel das Luftdrehkreuz Köln-Bonn, was für die US-Logistik, die Logistik des US-Militärs nach Europa von entscheidender Bedeutung ist. Auf dieser Liste findet sich auch der Hinweis, dass Ramstein, der US-Luftwaffenstützpunkt, sich ja auch in Deutschland befindet und auch da man darüber durchaus Druck auf die Amerikaner ausüben kann.
Weil die Amerikaner einen großen Teil, Ben Hodges weiß das viel besser als wir alle, ihre ganzen Operationen im Mittleren Osten, aber auch in Afrika
genau.
über Ramstein funktechnisch, satellitentechnisch ablaufen lassen.
Ganz genau.
Das heißt, ohne Ramstein geht das alles
oder
nicht.
Wenn US-Soldaten in diesen Regionen verwundet werden, dann werden sie nach Ramstein eingeflogen, um dort behandelt zu werden. Aber es fanden sich auch andere interessante Punkte auf der Liste. Diverse Maschinen, die Amerika aus Deutschland bezieht und die für die amerikanische Industrie wichtig sind. Pharmaprodukte. Also das war doch
Stahlrohre.
Einiges. Stahlrohre.
Was machen die mit den Stahlrohren?
Ich glaube,
für deren Verteidigung, so habe ich das verstanden.
Mag sein, und dass es auch für die eigene Infrastruktur wichtig ist. Aber naja, also das war ein interessantes Signal der Stärke, ein interessantes Zeichen von Entschlossenheit. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, die Symbolik dieser Liste ist relevant und der Gehalt nun ja. Aber man merkt doch auch daran, dass der Kanzler doch gerade einige Courage aufbringt, um dem Trump die Stirn zu bieten.
Mhm. Eine demokratische US-Kongressabgeordnete, Alexandria Ocasio-Cortez, hat gesagt, die Amerikaner wollen sich aus der ganzen Welt zurückziehen, damit wir in ein Zeitalter des Autoritarismus eintreten können, Ben Hodges. Was ist die Idee dahinter?
I think
Die Regierung möchte sich neu konzentrieren, auf andere Orte, nicht so stark auf Europa. Und ich bin nicht notwendigerweise damit einverstanden, dass die Vereinigten Staaten sich zurückzuziehen planen. Man würde wahrscheinlich eher eine verstärkte US-Präsenz in Mittel- und Südamerika, also in der westlichen Hemisphäre, sehen. Ich glaube nicht, dass es eine Verringerung der militärischen Fähigkeiten im Pazifik geben würde oder im Nahen Osten. Und es ist ganz interessant, genau das, was Christoph sagte, die Anzahl der Truppen in Europa jetzt zur Zeit ist ungefähr so wie vor einem Jahr oder vor über einem Jahr. Das heißt, eine Sache ist es, was man sagt, und man muss dann immer noch Leute haben, die das tun, was man dafür braucht. Und Rammstein als Luftwaffenstützpunkt ist, glaube ich, die wichtigste Immobilie in ganz Europa für die Vereinigten Staaten. So wichtig ist es für uns.
Franz Stefan Gadi, wir brauchen offensichtlich auch die Amerikaner. Wenn wir jetzt einmal reingehen in die militärischen Fähigkeiten, auch die Frage, wie wir weiter umgehen mit dem Krieg in der Ukraine und was das eigentlich bedeutet, wenn die Amerikaner sich daraus zurückziehen. Es gab dieser Tage einen, wie ich fand, spektakulären Bericht des Wall Street Journals, glaube ich, war es. 10 ukrainische Soldaten nehmen teil an einer NATO-Übung in Estland, Mai 25, und machen innerhalb weniger Stunden 2 komplette NATO-Bataillone kampfunfähig. Stimmt die Geschichte?
Die Geschichte stimmt insofern eben, dass diese ukrainischen Drohnenpiloten extrem erfolgreich waren. Die Details, ja, das ist bei diesen Übungen immer so, dass es natürlich simuliert wird und dass man hier natürlich auch jetzt nicht zu große Schlussfolgerungen daraus ziehen sollte. Aber ich glaube, es unterstreicht vor allem eben eklatante Fähigkeitslücken, die wir tatsächlich haben in unseren Streitkräften in der Bundeswehr, was die Drohnenabwehr zum Beispiel betrifft, was aber auch der elektronische Kampf betrifft. Das heißt also Stören des elektromagnetischen Spektrums zum Beispiel, um diese Drohnen abzufangen. Und diese Lücken existieren nach wie vor. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir uns adaptieren eben gegenüber dieser neuen Form der unbemannten Kriegsführung. Da müssen wir innerhalb der NATO noch unsere Hausaufgaben machen.
Ich habe von nacktem und blankem Entsetzen gelesen. Und das kann ich mir auch vorstellen. Also nochmal die Zahlen. 10 Ukrainer, Drohnenpiloten, zerstören in wenigen Stunden oder machen kampfunfähig 2 Bataillone. Unter anderem 17 gepanzerte Fahrzeuge ziehen 30 weitere Angriffe durch auf Ziele dieser Allianztruppen und so weiter.
Das heißt, ich möchte damit sagen, man muss wirklich die Details sich dann anschauen.
Ja, ja.
Also,
aber wenn ich höre, dass führende Militärs schockiert darüber sind, was wir alles nicht können, dann nehme ich das erstmal ernst.
Das größte Problem, was wir haben in unseren Streitkräften in Europa, ist, dass wir eine Disziplin nicht mehr können. Und das nennt sich der Kampf der verbundenen Waffen. Das heißt also, ein Kampfpanzer war vor 40 Jahren nahezu genauso verwundbar, wie er jetzt ist auf dem modernen Gefechtsfeld. Natürlich unbemannte Systeme verstärken das. Aber es geht vor allem hier darum, dass unsere Soldaten innerhalb der NATO nicht mehr fähig sind, quasi verschiedene Waffensysteme effektiv zu koordinieren, die quasi zusammenwirken zu lassen auf dem Gefechtsfeld. Das ist wie so ein Schere-Stein-Papier-Spiel quasi, wo eine Fähigkeit eine andere negiert und ich kann mit der Fähigkeit diese Fähigkeit des Gegners auf dem Gefechtsfeld ausschalten. Und das haben wir verlernt über die letzten Jahrzehnte. Und dann passiert genau so etwas, wo eine einzige Fähigkeit, gegen die wir quasi keine Verteidigung haben, weil wir nicht im Verbund kämpfen können, so große Verluste auf dem Gefechtsfeld, auf dem modernen Gefechtsfeld verursacht.
Und warum können wir das nicht? Nicht mehr?
Ein Hauptpunkt ist, weil wir es verlernt haben, weil wir nicht genug üben, weil unsere Soldaten nicht lange genug in den Streitkräften dienen, weil die Ausbildung nicht die Ausbildung oder das Ausbildungsniveau nicht erreicht wird, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
Die Ironie ist ja jetzt, dass die Ukrainer den Deutschen dabei helfen, diese Fähigkeiten sich anzutrainieren. Also am Wochenende gab es ja jetzt die Übereinkunft zwischen dem deutschen Verteidigungsministerium, dem ukrainischen, dass Ausbilder aus der Ukraine nach Deutschland kommen, um die Bundeswehr im Umgang mit Drohnen zu schulen, um der Bundeswehr zu zeigen, wie man Krieg per App führt.
Das ist gut und wichtig, das sollten wir auch tun. Ich möchte nur unterstreichen, wir müssen auch aufpassen, was für Lehren wir aus dem Krieg in der Ukraine ziehen. Die NATO kämpft anders als die ukrainischen Streitkräfte. Und wir dürfen nicht überbewerten all das, was in der Ukraine Ukraine passiert. Das heißt, wir müssen hier sehr vorsichtig sein, was wir annehmen, was wir quasi inkorporieren in unsere Streitkräfte. Aber dass natürlich unbemannte Systeme die Zukunft der Kriegsführung sein werden oder ein großer Teil davon sein wird. Also
Drohnen,
unbemannte Systeme am Boden, auch in der Luft. Also 2025 würde ich sagen, war das Jahr der Landroboter in der Ukraine zum Beispiel, wo sie im größeren Ausmaß zum Einsatz gekommen sind. Wir müssen einfach diese Dinge in unsere existierende Streitkräftestruktur integrieren. Aber es muss auch konform sein, wie wir quasi so einen Krieg kämpfen würden in der Zukunft, der etwas anders ist, als die Ukraine es gerade tun in der Ukraine.
Mhm. Ben Hodges, wenn Sie das einmal vergleichen, die amerikanische Verteidigungsfähigkeit, die europäische Verteidigungsfähigkeit, wie ist die ehrliche Analyse? Ich habe irgendwo einen Satz von Ihnen im Ohr, wo Sie sagten, na, so nach 2 Tagen ist das mit der Munition dann aber auch durch. Also 2 Tage Munition haben wir. Dann hört das aber auch auf. Ich habe eine andere sehr beeindruckende Zahl im Hinterkopf. Die Amerikaner haben im Wesentlichen, glaube ich, 30 große Waffensysteme, Europa 180. Warum?
Sicherlich gibt es noch nicht genug Munition. Die einzelnen Nationen versuchen, ihre Bestände aufzustocken. Und nicht, weil sie dumm sind oder vergessen haben, wie das läuft, sondern weil jahrelang wir nicht gedacht haben, dass wir es jemals brauchen. Und ich glaube, die deutsche Regierung könnte jetzt Unternehmen ermutigen, mehr zu produzieren und den Bedarf vorwegnehmen, nicht warten, bis eine spezifische Beauftragung vorliegt. Viele Länder liegen darum so im Hintertreffen, weil sie erst mal warten, bis sie was bestellen, bis dann was produziert wird. Wenn jedes Land die eigenen Panzer baut, das eigene Infanteriefahrzeug, den eigenen Hubschrauber baut, das ist auch ein Problem. Und es wäre sicherlich klug für die Europäer, Wege zu finden, wie sie da zusammenarbeiten. In der Produktion, aber das wissen Sie schon. Und es ist sehr schwierig. FCAS ist so ein Beispiel, also das zukünftige Luftverteidigungssystem, wo Nationen versuchen, zusammenzuarbeiten. Es ist schwieriger, das in der Praxis zu tun, als es zu beschließen. Und noch ein Punkt, der letzte. Franz hat das sehr gut erklärt, diese Herausforderung auf dem modernen Schlachtfeld. Der Schlüssel ist immer, Qualitätspersonal zu haben in den Streitkräften, die ständig trainiert sind und ständig üben. Mehr als jedes teure Stück Ausrüstung braucht man hochqualifizierte Männer und Frauen in den Truppen, die ständig trainieren und ständig üben und eine Kultur haben, dass sie lernen. Unsere Geschichte in den Vereinigten Staaten ist so, dass wir am Anfang in jedem einzelnen Krieg falsch gemacht haben. Der Schlüssel war dann, wie schnell kann man lernen und sich anpassen. Bei den Ukrainern sehen wir jetzt etwas anderes als vor 4 Jahren. Aus der Notwendigkeit heraus mussten sie wachsen und lernen. Wir sollten versuchen, das in unseren Übungen zu machen.
Weil Christoph Heusgen sich auch so viel mit Sicherheitsfragen beschäftigt hat, wie haben Sie sich mit der Kanzlerin darüber ausgetauscht, über diese wachsende Gefahr? Gab es sozusagen ein Bewusstsein dafür, dass wir militärisch eigentlich weitestgehend mit dem Rücken zur Wand stehen?
Ja, diese Situation, wie Sie gerade schildern, war ja nicht erst 2017, war ja schon vorher. Sie erinnern sich 2014, da gab es die Annexion der Krim und der Schock der russischen Invasion. Es gab dann in Wales 2014 schon einen NATO-Gipfel unter Obama und Merkel war da, Außenminister Steinmeier, Verteidigungsminister von der Leyen, wo wir hoch und heilig versprochen haben als NATO-Alliierte, wir werden jetzt innerhalb kürzester Zeit 2% für Verteidigung ausgeben. Und das ist dann in der Zeit anschließend, es gab das Minsker Abkommen, man hatte das Gefühl, ja, es ist doch, geht doch irgendwie gut und so weiter, so dass dann in der Entscheidungsfindung, in der Kabinettssitzung, als es darum ging, sollen wir jetzt aufwachsen und natürlich haben die
also mehr Geld für Verteidigung,
aufgeben, dann müssen sie das natürlich, seinerzeit gab es Schuldenbremse und so weiter.
Nicht in welchem Jahr sind wir jetzt? Worüber reden wir jetzt?
Wir gehen über 2014 bis 2017.
Die Grünen Männchen.
Die Grünen Männchen, ja. Und dann haben wir anschließend ja
gedacht, so irgendwie mit Russland geht's schon gut. Und dann war der Druck nicht so groß. Und wir haben dann das geplant war, dass wir Richtung 2% gehen, haben wir nicht umgesetzt. Da war der politische Wille in den Parteien nicht da, das umzusetzen. Und es war dann, als dann 2022, als Russland dann diesen vollen Angriff gemacht hat, waren wir bei 1,39%. Ja. Also das war der politische Wille, war nicht da, das tatsächlich umzusetzen.
Ich würde das gerne einmal verstehen. Ich will keine Vorwürfe formulieren, aber ich würde gerne einmal verstehen, was damals sozusagen politisch in den Köpfen war. Wir reden jetzt über jemanden wie Putin. Wenn man sich das mal anschaut, der ist jetzt bald 26 Jahre im Amt und davon hat er, glaube ich, 23 Jahre Krieg geführt. Immer woanders. Der ist noch gar nicht richtig im Amt, da hat er schon Grozny kurz und klein geschlagen. Dann kommt Georgien 2008, dann kommen die berühmten grünen Männchen, dann kommt Syrien, dann kommen verschiedene Dinge in Afrika und so weiter. Es kommt dann immer weiter die Ukraine. 2014, Sie sagen 2014, trifft man sich und überlegt, was man da macht. Und kommt dann zum Schluss, das wird schon irgendwie gut gehen.
Ja. Also,
wenn Sie in der Ukraine mit Menschen sprechen, sagen die Ihnen, pass mal auf, 22, ihr denkt immer, wir sind seit 22 im Krieg, wir sind seit 2014 im Krieg. Und das muss euch doch klar gewesen sein. Und wir gehen 2015 dann hin und sagen, jetzt machen wir Nord Stream 2.
Ja. Das ist natürlich immer, wenn man heute zurückschaut, sieht man es. Aber die Geschichte von Putin ist ja auch nicht, oder von Russland ist auch nicht so klar. Wir vergessen immer 4 Jahre Medvedev, wo Russland nach außen ein anderes Land war, auch nach innen. Es gab seinerzeit, gab es Memorial, die Stiftung, es gab eine gewisse Pressefreiheit. Medvedev hat sich in der UNO konstruktiv verhalten. Das gab ja diese Unterbrechungen. So. Und dann war 2014 der Schock, aber selbst 2014 selbst in deutschen Medien, Zeitungen wurde diskutiert, ja, sind denn diese grünen Menschen wirklich Russen? Sind das nicht doch unzufriedene Ukrainer und so weiter? So. Und dann gab es 2014, es war klar, wir entscheiden das in der NATO und wir hatten das Minsker Abkommen, das halbwegs lief. So, und dann stehen wir vor der Situation, deutsche Wirtschaft braucht billiges Gas, wir haben innerhalb der Koalition das billige Gas, ganz, ganz wichtig. Dann in der Koalition geben wir jetzt mehr für Verteidigung aus oder geben wir mehr für andere Sachen aus. Und dann war die Situation so, wie es ist. Also heute ist es klar, das war ein schwerer Fehler. Aber Sie müssen sehen, in der Demokratie muss man die entsprechenden Mehrheiten haben. Und das war seinerzeit nicht so.
Ich muss da einmal widersprechen. Ich schaue gerade zu Frau Kombaki. Ja. Also von medialer Seite würde ich sagen, hat es an Warnungen nicht gemangelt.
Also ich finde,
wenn man in die Zeit zurückschaut, gibt unzählige Berichte darüber, wie potenziell gefährlich dieses Land ist, wie potenziell gefährlich das ist, was da passiert. Es gab die Warnungen der Amerikaner. Ich erinnere mich an diese eine Szene. Trump steht in der UNO-Vollversammlung und sagt, macht euch bitte nicht so abhängig von russischem Gas. In dieser Zeit ist ja die Abhängigkeit von 30, ein paar zerquetscht, auf über 50 aufgewachsen. Wir haben unsere eigenen Gasspeicher an die Russen verkauft. Das war die Situation, trotz all dieser Dinge. Und dann steht Trump in der Vollversammlung und sagt, macht das bitte nicht. Nicht völlig selbstlos. Er hatte dieses sehr günstige Fracking-Gas im Angebot. Da war sozusagen der nächste große Deal. Aber dann gab es diese Szene, ich weiß nicht, ob wir die vorbereitet haben. Heiko Maas, damals deutscher Außenminister, der während dieser Rede so reagiert. Schauen Sie mal rein.
Deutschland wird vollständig von russischer Energie abhängig sein, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert. Hier in der westlichen Hemisphäre sind wir entschlossen, unsere Unabhängigkeit gegenüber dem Vordringen expansionistischer, ausländischer Mächte zu bewahren.
Da sehen wir den Außenminister, Sie sitzen direkt daneben. Wie haben Sie diese Szene damals wahrgenommen? Ich meine, 2018, da war Aleppo schon. Da war schon klar, wozu der in der Lage ist. Und wenn man sich die Bilder in Damaskus, ich war selber vor Ort vor nicht allzu langer Zeit, wenn man sich das mal anschaut, mit welcher chirurgischen Präzision die mit russischer Hilfe ganze Stadtteile sauber einfach rausgebombt haben, ich frage mich dann immer wieder, wie konnte das passieren?
Ja, also wie gesagt, man ist in der im Rückblick dort immer schlauer. Es wurde, was Amerika anbelangt, LNG, da war klar, die wollen ihr LNG-Gas verkaufen und so weiter. Aber es war auch 2018 die Bereitschaft in der Bundesregierung nicht da zu sagen, so, wir werden uns jetzt vom russischen Gas dann lösen. Das ist erst viel zu spät gekommen, ja.
Mal konkret, Ihre Stimme dann an dem Punkt, wie wichtig ist die? Also Sie sind der Sicherheitsberater. Sie sind
war ich UNO-Botschafter.
Aber vorher schon.
Ja,
also ich erinnere mich, Sie beschreiben in einem Interview, es war ein interessanter Moment, da beschreiben Sie, wie Obama zum Ende seiner Amtszeit nochmal ein Treffen mit Angela Merkel möchte. Mhm. Und dann gibt es dieses berühmte Foto, die treffen sich zum Abendessen. Und das wurde unter anderem begründet von Obama mit dem Gedanken, mach bitte weiter, hat sie sozusagen dazu bewegt, noch einmal zu kandidieren. Auch mit dem Hintergedanken, es braucht einen Erwachsenen im Raum, weil die Zeiten sind rau und die Zeiten sind ernst. Und dann berichtet ihr Obama von der massiven russischen Einflussnahme 2016 Hillary Clinton gegen Trump und sagt, wir haben das unterschätzt. Das heißt, spätestens da muss doch klar gewesen sein, was die Leute da in Moskau eigentlich vorhaben.
Ja. Also ich bin da bei Ihnen. Ich war, wie gesagt, dann UNO-Botschafter und habe auch gemerkt, wie gerade in Syrien und anderen, wie Russland da das internationale Recht unterminiert hat. Nochmal, Sie müssen in einer Koalition müssen Sie die Mehrheiten haben.
Was die SPD?
Ich war jetzt neulich beim Spiegel, bei Herrn Feldenkirchen mit Herrn Schulz zusammen. Der Schulz, dort sein Spitzenkandidat der
Martin
SPD,
Schulz.
Der gesagt hat, ja, wir als Sozialdemokraten haben seinerzeit verhindert, dass der Verteidigungshaushalt aufgewachsen ist.
Das ist sehr nett von Herrn Schulz. Ne? Da tut er Ihnen gefallen, der Herr Schulz, würde ich sagen. Ja, da ist was dran. Die Sozialdemokraten haben gebremst. Ja. Aber Herr Häusgen, ich habe auch im Rückblick nicht den Eindruck, dass Angela Merkel sich mit Werf dafür eingesetzt hat, dass wie in Wales 2014 beschlossen, der Verteidigungshaushalt hochgeht, dass Frau Merkel sich für die Stärkung der Bundeswehr eingesetzt hat. Ich finde, Ihre Ausführungen sind wirklich von einer, das meine ich ganz im Ernst, von einer erfreulichen Offenheit und auch Selbstkritik. Aber,
hört man sonst selten.
Das stimmt. Aber ich würde Ihnen doch in dem Punkt widersprechen, dass Russland zeitweise in der Vergangenheit ein anderes Land gewesen ist. Ich glaube, wir wollten nicht genau hinschauen. Die Politik nicht und die Medien würde ich da auch nicht in Gänze rausnehmen. Die Medvedev-Phase, die sie angesprochen hat, das war keine Phase einer lupenreinen Demokratie. Auch damals, wie Russland, wie der Kreml mit regierungskritischen Journalisten umgegangen ist, sie vergiftet hat, Anna Politkovskaya, wie er mit abtrünnigen KGB-Agenten umgegangen ist im Ausland.
Litvinenko.
Gift heimgesucht hat. Ja. Das war kein anderes Land. Aber Deutschland wollte nicht genau hinschauen.
Ja. Also Politkovskaya war vor Medvedev. Wie gesagt, im Rückblick sieht man sich, ich will nur sagen, dass wir mit Medvedev, wir haben versucht seinerzeit, in dieser Zeit, dass wir mit Russland Probleme lösen. Wir haben eine sogenannte Meseberg-Initiative ergriffen, wo wir mit Medvedev relativ weit gekommen sind. Das Problem, weil man sagt, wir müssen einer dieser Probleme lösen. Wie können wir Republik Moldawien, da gibt es dieses Transnistrien, was keine wirklich ethnische Frage ist. Und wir waren relativ weit. Und das mit Medvedev konnte man sich darauf einlassen. Ja, also Sie können im Nachhinein, das war ein Fehler, was anderes. Libyen, Sicherheitsrat. Russland hat sich, wie wir, enthalten. Ja, heute würde Russland nie sagen, also da wird jetzt eine Militäroperation durch die UNO gebilligt und wir stimmen dem zu. Das waren andere Jahre. Natürlich hat Putin im Hintergrund als Premierminister weiter seine Arbeit und so weiter gemacht, aber das war ein anderes Land. Erinnern Sie sich doch an 2011, als dann Putin dem Medvedev gesagt hat, das war's jetzt, ja.
Und ich übernehme wieder. Noch mal.
Dann das die waren großen die Proteste. Größten Demonstrationen in der Geschichte Russlands. Da gab es große Opposition dagegen. Und das hätte auch andersrum gehen. Warum ist denn Putin, für mich ist das nämlich eher die Zäsur, nicht unbedingt dieser große Rahmen, sondern dann hat Putin gesehen, dass dass es in Russland in eine andere Richtung gehen könnte, weil wir ja gleichzeitig die Arabellion hatten. Wir hatten die Umstürze in Tunesien, in Ägypten, in Syrien und so weiter. Und ich glaube, dass Putin da gedacht hat, jetzt geht's ihm an den Kragen. Und er hat dann noch das umgeschwenkt, die Medvedev-Politik beendet, hat bis Sochi gewartet und dann ist er dann auf die Krim einmarschiert. Also da gab's schon auch unterschiedliche Phase. Aber
Sie sagen, das war ein Fehler.
Nochmal klar, wir hatten, ich glaube schon, dass wir unter Medvedev eine andere Zeit war, aber wir haben dann zu spät erkannt die Dramatik, die Putin dann reinsetzt, dass Putin, um sich zu erhalten, und das geht ja heute auch noch so, er braucht diesen Nationalismus, er muss die Russen voll auf gegen den Westen eingestellt sein. Wir sehen doch jetzt dieses Narrativ, was in Russland ist. In Russland wird das als Angriff auf Russland gesehen, was in der Ukraine passiert, der Westen gegen Russland. Und damit hält er sich an der Macht.
Mhm. Ben Hodges, wie haben Sie das in den USA damals diskutiert? Wir haben den Ausschnitt gerade gesehen. Trump hat ja da einen Punkt, wenn er sagt, ihr macht euch komplett abhängig von russischer Energie. Ich erinnere mich auch, wie andere dann versucht haben, Nord Stream 2 zu verhindern. Wie wir getrickst haben, um die Pipeline trotzdem zu bauen. Wie haben Sie das damals erlebt, als jemand, der gerade hier in Europa ja beides kannte?
Well, first of all, everything that we've talked about tonight,
zunächst einmal, alles, was wir heute besprochen haben, zeigt, dass eine der großen Fähigkeiten Deutschlands, die Diplomaten, die wissen, wir dürfen Russland nicht trauen. Das heißt nicht, dass man mit denen nicht wieder handeln darf. Das heißt nicht, dass man keine Beziehungen haben darf. Aber nur, wenn wir wissen, mit wem wir etwas machen. Das heißt, jede Friedensgespräche, jeder Vertrag mit den Russen muss mit offenen Augen geschlossen werden. Die Deutschen sind da nicht allein. Nach dem Kalten Krieg haben wir uns alle völlig entwaffnet. Die Vereinigten Staaten hatten vorher 300.000, später 30.000. In einer ganz kurzen Zeit, weil wir gedacht haben, Gott sei Dank, das brauchen wir alles nicht mehr. Und wir waren alle so naiv. Und all das, was Sie genannt haben, Markus, stimmt. Was die Russen gemacht haben, Tschetschenien, Georgien, Syrien, wir haben das Ganze gesehen, wir haben es geschehen sehen, aber wir haben uns auf Afghanistan konzentriert, auf den Irak, auf andere Gefechte und haben einfach nicht verstanden, dass Russland immer noch eine Bedrohung darstellte, dass sie jedes einzelne Abrüstungsabkommen vor unseren Augen gebrochen haben und wir haben nichts dagegen getan. Und auch nach der Invasion in die Krim 2014, auch danach haben wir nicht wirklich etwas getan. Und die Russen beobachten uns. Diese katastrophale Leistung in Afghanistan, der politische Aufruhr in den Vereinigten Staaten, der 6. Januar. Sie sehen, die Deutschen wollen immer noch Nord Stream 2 bauen. Bis 21. Sie können sich das vorstellen im Kreml. Die brauchten einfach nur ihren Job fertig machen. Jetzt zahlt nicht nur die Ukraine den Preis, wir zahlen auch den Preis und Europa wird den Preis dafür zahlen, wenn die Ukraine zerbricht. Millionen von Flüchtlingen, Russen werden tausende ukrainischer Truppen absorbieren und gegen Europäer einsetzen. Und leider ist die aktuelle amerikanische Regierung nicht dabei, dagegen etwas zu tun. Wir müssen aufwachen, wir müssen etwas tun. Ja, hoffentlich sind wir bald aufgewacht. Es ist Zeit zu handeln.
Ich denke das auch oft. Also so oft, wie der Alarm schon geklingelt hat, müssen wir eigentlich mittlerweile alle Tinnitus haben. Ja? Oder wir drücken halt immer die Snooze-Taste. Franz-Stefan Gadi, wenn wir jetzt einmal reingehen in dieses Wargame, das ich vorhin erwähnt habe, in dem Sie sozusagen die russische Seite waren. Können Sie einmal kurz das Setting erklären? Was war das für ein Planspiel? Ist wichtig, das zu verstehen. Ne? Das, was wir jetzt gleich hören werden, ist wirklich auch für die Leute wichtig, die uns gerade zuhören, ist keine Prophezeiung, ist nicht das, von dem Sie sagen, so wird's kommen, sondern Sie haben ein militärisches Planspiel gemacht. Was ist der Unterschied?
Es war eigentlich ein politisches Planspiel, insofern wir versuchten vor allem politische Entscheidungsprozesse in Deutschland, innerhalb der deutschen, einer fiktiven deutschen Bundesregierung zu testen. Ich war der Militärchef des sogenannten Red Teams der russischen Seite. Ich hatte auch einen Außenminister. Ich hatte auch einen russischen Präsidenten an meiner Seite. Meine Aufgabe war es, den Politikern in Russland quasi militärische Optionen darzulegen. Und ich habe relativ schnell quasi versucht, hier einige Grundprinzipien in meiner militärischen Planung einzubauen. Das eine war Geschwindigkeit, was immer wir militärisch tun, wir müssen es schnell tun, innerhalb der ersten 48, 72 Stunden. Das zweite war, ich will sofort Fakten am Boden schaffen, egal wo wir losschlagen würden. Und das dritte war auch eine gewisse Eskalationsdynamik oder ein Eskalationsrisiko, ja, das ich eingehen würde.
Sie haben irgendwo so schön erzählt, ich saß dann da abends zu Hause in meiner Küche und habe mir überlegt, okay, wie mache ich das jetzt?
Also ich war im Nachtzug von Kiew nach Chemnitz.
Im Nachtzug war es, okay.
Genau, mit einem amerikanischen Kollegen und wir sind da gesessen und haben einfach mal gedacht, was wollen wir eigentlich erreichen?
Ja.
Und um an die Diskussion von vorher anzuschließen, was ganz klar ist, ist für mich, dass es seit Jahrhunderten quasi die russische Außen- und Sicherheitspolitik in Europa die gleiche war. Mhm. Das war immer ein schwaches Zentraleuropa, ein schwaches Mitteleuropa. Das bedeutet einen schwachen deutschsprachigen Raum sozusagen, mit einigen Ausnahmen vielleicht im 19. Jahrhundert. Das heißt, und das bedeutet eben, dass was wir wollen, ist einerseits als russische Seite in diesem Game, in diesem Planspiel, die Zerschlagung der NATO, wenn es möglich ist, oder die Diskreditierung der NATO und die Schwächung oder Zerschlagung der Europäischen Union. Das heißt also, das waren die Grundprinzipien, die mir quasi auf der politischen Ebene gelegt wurden. Und dementsprechend habe ich Pläne entwickelt.
Okay. Das heißt, die Idee war nicht so sehr, jetzt irgendwie ein Stück Land zu erobern.
Das war nur Mittel zum Zweck. Das
genau.
Vergleicht man auch hier Äpfel und Birnen, wenn man sagt, Baltikum, Ukraine. Zwei verschiedene militärische Operationen, die verschiedene Fähigkeiten und Kapazitäten innerhalb der russischen Streitkräfte eben benötigen würden.
Das heißt, der Plan war, Verunsicherung zu säen, die NATO zu spalten?
Nun ja, die Leute, die dieses Spiel designt haben, also die Zeitung Welt.
Die Kollegen von der Welt.
Haben die das Kollegen gemacht, von der Welt. Und
gab,
dann
gibt
eben
auch was Ähnliches, glaube ich, von Sky News. Ne? Die haben das auch gemacht. Das
genau, genau. Aber es gab ja auch dort professionelle Unterstützung von der Bundeswehr-Universität hier in Hamburg. Ja. Die haben ja quasi mich dort nur reingesetzt, damit ich quasi eine militärische Krise oder eine sicherheitspolitische Krise kreiere. Und wie ich mir dann eben angeschaut habe, was wir versuchen zu erreichen in diesem Spiel, habe ich dann gedacht, na, warum greife ich nicht Litauen an? In der Hinsicht, was habe ich zu verlieren im Sommer 2026, solange wir die Amerikaner für 48 bis 72 Stunden heraushalten können, dass sie nicht militärisch aktiv werden,
okay,
solange die deutsche Brigade nicht komplett eben aufgestellt ist, solange die deutsche Brigade nach wie vor Fähigkeitslücken hat in der Drohnenabwehr, in der Feuerkraft, eben, die diese Brigade im Ernstfall gegenüber den Russen aufbieten kann und auch schwach ist im elektromagnetischen Kampf, solange die Litauer nicht eben diese Grenzbefestigung komplett ausgebaut haben und solange ich als russischer Militärchef nach einem Friedensschluss, das ist ganz wichtig, es gab in diesem Szenario einen Friedensschluss in der Ukraine im Sommer,
ja,
wo ich dann eben abgeleitet habe, dass ich meine Truppen eben rausnehmen kann, trainieren kann und die Lektionen und Lehren aus dem Ukraine-Krieg anwenden kann, zum Beispiel in der unbemannten Kriegsführung. Da habe ich gedacht, okay, ich kann Fakten am Boden schaffen, relativ rapide, die mit einem sehr hohen Risiko auch verbunden sind, das möchte ich dazu sagen. Ich habe meiner politischen Führung gesagt, okay, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auch verlieren werden. Aber ich glaube, und das ist das, was medial wahrscheinlich nicht ganz kommuniziert wurde, ich brauchte nie tatsächlich in Litauen einmarschieren, um das Baltikum abzuschneiden und eine Militärkrise auszulösen. Es war quasi ein nettes Add-on, was ich eingebracht habe ins Spiel. Wenn man sich nämlich die Karte anschaut.
Ja, genau, erklären Sie das einmal. Also, wenn man das mal sieht, ne? Vilnius, das ist ja, wie viel Kilometer ist das weg von Belarus? 30 Kilometer?
Ja, ungefähr 30
also
Kilometer.
Also, es ist wirklich sehr nah dran. Ne?
Sehr nah dran, ja, genau, ja. Und mein Plan war aber eben nicht quasi auf Vilnius also loszumarschieren, sondern vielmehr unten quasi von Grodno weg über den südlichen Teil Litauens einen Korridor hinter der Suwalki-Lücke, dieser 65 Kilometer breiten Lücke, zwar die zwischen Weißrussland ist und Kaliningrad ist hier, meine Truppen eben dort durchzuschicken und dass sich eben eine Angriffsspitze von Kaliningrad aus bewegt und eine oder mehrere Angriffsspitzen eben von Weißrussland aus bewegt und sich dann eben in dieser Stadt, die da drinnen ist, Mariupol, vereinen. Der Punkt ist aber, wenn man sich anschaut, eben Weißrussland und Kaliningrad, diese 65 Kilometer, die kann ich auch mit anderen sogenannten militärischen Wirkmitteln abschneiden, mit Mehrfachraketenwerfern, mit Luftverteidigungssystemen, mit Minen auch, also Distanzminen und so weiter. Das heißt, militärisch kann ich diesen Sektor als Russland dominieren, ohne dass ich Truppen selbst in Litauen habe. Und das ist das fundamentale Problem der NATO. Das heißt also,
das wird klar, wenn wir nochmal den größeren Ausschnitt, vielleicht können wir den nochmal eben zeigen, man den gesamten Kontext sieht. Sie reden von dieser berühmten Suwalki-Lücke.
Genau, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Das ist diese rote Linie, ne?
Genau.
Die verbindet sozusagen Belarus mit Kaliningrad, das ist ein Korridor.
Aber der Hauptpunkt ist, dass dort der Hauptnachschub durchgehen würde über Land, von den restlichen NATO-Ländern in einem Kriegsfall ins Baltikum hinein. Das heißt also, alles, was die NATO quasi, was Deutschland verschieben würde, Richtung Baltikum in einem Kriegsfall, müsste da durch oder eben über das Wasser kommen. Ja? Und das ist eine empfindliche...
Wie muss man sich das vorstellen, diese Lücke? Wie lang ist das? Wie breit ist das?
65 Kilometer.
65 Kilometer?
65, breit? Also breit ist ja, ist jetzt, also es geht hier um 10, 20 Kilometer eben, die wirklich, also die gefährlichsten quasi Stellen sind.
Ja, ich fand es so interessant, sozusagen das Vorspiel, also wie Sie beschreiben, wie man aus russischer Perspektive mit Propaganda sozusagen sowas vom Zaun bricht. Also man geht ja dann nicht hin und sagt so, jetzt überfallen wir das Baltikum, jetzt überfallen wir Litauen, sondern wir haben gerade ein ernstes Problem und da müssen wir gerade wirklich dringend helfen.
Genau, also es war die Idee? Ein humanitärer Korridor. Wir haben quasi gesagt, okay, Kaliningrad wird blockiert. Es gibt dort eine Hungerskrise, eine Hungersnot. Ja. Es kommt kein Nachschub mehr. Aus irgendeinem Grund lassen die Litauer keine Versorgungszüge mehr durch. Ja. Und aus diesem Grund müssen wir einfach diesen Korridor öffnen. Und ich möchte sagen, ich bin jetzt nicht der, der sagt, das ist die plausibelste Variante, möchte ich dazu sagen. Ja.
Aber Sie sind einer, der sich damit auskennt.
Es ging eben vor allem darum, eben, wie geht die deutsche politische Führung damit um, mit dieser Krise. Vor allem, wie geht Deutschland damit um, wenn sie wissen, dass die Amerikaner nicht in den ersten Tagen militärisch die Bundeswehr unterstützen. Und was ich noch dazu sagen muss, was Kaliningrad betrifft und Weißrussland auch betrifft, ist, dass wir sofort im Moment, wo Kaliningrad und Weißrussland involviert ist, wir quasi von einer konventionellen militärischen Krise auch teilweise in eine nukleare Krise abdriften.
Weil?
Das heißt, weil in Weißrussland in so einem Fall, aber auch in Kaliningrad, Nuklearwaffen russische auch stationiert sein würden. Und dass, wenn wir uns entschließen würden, als NATO quasi Ziele in Kaliningrad anzugreifen, müssten wir wahrscheinlich mit russischen nuklearen Drohgebärden eben zu rechnen haben. Und da ist dann die große Frage, und das geht wieder auf die Münchner Sicherheitskonferenz zurück, wo Elbridge Kobe zum Beispiel sagt, ihr Europäer, ihr kümmert euch um die konventionelle Verteidigung. Wir Amerikaner haben nach wie vor den nuklearen Schutzschirm und kümmern uns um die nukleare Verteidigung. Ob man das tatsächlich in einer Militärkrise oder so einer sicherheitspolitischen Krise wirklich so fein säuberlich trennen kann, vor allem als deutscher Bundeskanzler, weil würde ein deutscher Bundeskanzler tatsächlich die Bundeswehr durch diese Lücke schicken, beziehungsweise sagen, nein, was immer auch passiert, wir werden jeden Meter hier verteidigen und angreifen. Ja? Im Übrigen bin ich ganz der Meinung, dass jeder deutsche Soldat hier natürlich seine Pflicht tun würde. Und das sagt nichts darüber aus, wie verteidigungsfähig im Geiste jetzt die deutschen Soldaten sind, die in Litauen sind. Aber jetzt rein auf der politischen Ebene würde es tatsächlich der Fall sein, dass der deutsche Bundeskanzler sagt, okay, Russland droht uns jetzt damit Nuklearschlägen oder sagt, sobald ihr Kaliningrad angreift oder Ziele in Weißrussland angreift, könnte das auf die nukleare Ebene eskalieren. Mhm. Würde das tatsächlich passieren, dass wir diese russischen Positionen in Kaliningrad und Weißrussland zerstören, selbst wenn wir die militärischen Fähigkeiten hätten? Und ich glaube, da brauchen wir
den Mentalitätswechsel.
Den Mentalitätswechsel. Und daher finde ich die Rede von Merz auch ganz gut. Wir müssen unabhängiger werden in diesen Krisen von den Amerikanern auch in Europa.
Ja, bevor wir gleich Ben Hodges hören, mich sehr interessieren würde, wie die Amerikaner genau auch auf diese Suwalki-Lücke schauen. Herr Heusgen, wie haben Sie das damals diskutiert? Es war ja immer klar, dass das sozusagen so eine sensible Stelle ist, über die wir da gerade sprechen. Eine weiche Flanke, wenn man so will. Würden Sie sagen, wie wären heute wirklich dazu bereit? Das ist ja die Idee der NATO, ja? Du greifst sozusagen Litauen an oder es ist so, als würdest du New York oder Berlin oder was auch immer angreifen. Heißt, wir helfen uns dann gegenseitig und zwar uneingeschränkt und unverbrüchlich. Würden Sie sagen, wir sind dazu bereit, wir wären dazu bereit? Oder würde man dann sagen, na ja, ist ja nur ein Stück Litauen, ist vielleicht nicht so wichtig. Überleg mal, was das politisch hier zu Hause auslöst. Wie verkauft man das einem Land, das ohnehin in großen Schwierigkeiten steckt gerade? Und so weiter und so weiter.
Ja, also das ist eine Grundsatzfrage. Wie ehrlich sind wir, wenn wir über den sogenannten Artikel 5 des NATO-Vertrages reden, eben über die Hilfe an einen Staat, der angegriffen wird. Und natürlich glaube ich daran, das ist die Versicherung, die wir immer hatten, die hat im Kalten Krieg gehalten und gehe davon aus, dass sie auch weiterhält. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Verbindung machen zur Ukraine. Denn Ihr Planspiel geht ja davon aus, dass es in der Ukraine einen Frieden gegeben hat, aber einen Siegfrieden für Russland, sodass Russland die Kapazitäten hat. So ein Diktatfrieden. Genau. Also deswegen ist jetzt, wenn wir heute sagen, Ukraine verteidigt unsere Freiheit, deswegen ist das so richtig. Denn auch ein solches Planspiel, diese Planung, das wird ja nicht von heute auf morgen, können Sie nicht auf einmal diese ganzen Soldaten dort haben. Das ist ja vorbereitet, so wie die Russen das 2022 vorbereitet haben und die amerikanischen Nachrichtendienste haben das ja Wochen vorher gesagt, das kommt. Also das müssen wir einfach, und da müssen wir die entsprechenden Vorbereitungen machen. Deswegen fände ich es so richtig, dass wir praktisch zur Logik des Kalten Krieges mit der Vorwärtsverteidigung kommen, dass wir in Litauen die Brigade einsetzen.
Ist die denn vollzählig mittlerweile?
Nein, ist sie nicht. Ich glaube, 2027 wird sie vollzählig sein.
Da reden wir von wie vielen Menschen reden wir da?
Wir reden von 4.800 Soldatinnen und Soldaten, 200 Zivilisten. Das heißt, man käme auf 5.000. Das ist die Zielgröße
Brigade,
genau. Aber es scheint ja nicht ganz leicht zu sein,
Bundeswehrangehörige
zu motivieren, nach Litauen zu kommen.
Dafür brauchen wir bis 2027.
Das sehen die Planungen vor. Aber nach dem, was Kollegen von mir recherchiert haben, fällt es offenbar schwer, die Bundeswehrangehörigen da zu motivieren. Trotz attraktiver Zulagen, die es gibt, trotz der Möglichkeit, Partner mitzunehmen und die Kinder dort in Kindergärten zu bringen. Also man hat sich da einiges einfallen lassen, aber irgendwie scheint es doch noch so ein bisschen an der Motivation zu hapern. Und ich glaube, da muss man innerhalb der Bundeswehr noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, dass dieses Ziel 2027, 5.000 Bundeswehrangehörige dorthin auch wirklich so also kommt.
Vor allem müssen wir wirklich Fähigkeitslücken auch schließen in der Drohnenverteidigung, in der Luftverteidigung und in anderen Bereichen eben bis 2027.
Aber Herr Heustgen hat dann auch definitiv einen Punkt, wenn er sagt, da geht es auch um einen Mentalitätswechsel. Es geht um die Frage, ob wir dazu bereit sind.
Ja, also da sind wir eben in einem anderen Status als zum Beispiel die Finnen. Also beim World Economic Forum ist auf einem Podium der
Alexander Stubb
gefragt worden, wie ist es, seid ihr bereit, wenn die Russen angreifen?
Genau.
Und er hat gesagt, wir sind bereit. Die haben ein stehendes Heer. Die können innerhalb kürzester Zeit bis zu 1 Million auch Reservisten. Die haben die entsprechenden Fähigkeiten, was Artillerie anbelangt. Sie sagen, dass die einzige Abhängigkeit, die sie von den Amerikanern haben, ist, dass die F-35 oder F-15, die sie haben, die werden von Amerikanern gewartet. Das müssen die Amerikaner noch machen. Aber sie haben gesagt, wir Finnen sind bereit. Die Finnen haben eine andere Geschichte, die haben ein stehendes Heer, die haben Wehrpflicht, aber so, und da, glaube ich, müssen wir...
Ja, mal eine lange Grenze, ne? Mit diesem riesigen Nachbarn.
Genau, aber wir haben ja in Deutschland bis zum 1989, wir haben ja auch bis zu 500.000 deutsche Truppen gehabt und sowas. Also das, glaube ich, ist notwendig, dass wir in diese Mentalität auch wieder reinkommen, denn sonst sehe ich nicht, wie wir diese Fähigkeiten haben. Aber ich glaube, wir können das.
Das bedeutet aber, wir werden fast zwangsläufig zu einer Wehrpflicht kommen müssen.
Ich sehe nicht, wie wir das anders hinbekommen, was die Fähigkeiten anbelangt. Wobei, ich glaube, der normale Wehrpflichtige, das müssen schon Leute sein, die dann diese Drohnenkämpfe, da müssen Spezialisten sein. Aber wir haben nicht genügend Leute. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung gehen, dass wir die entsprechenden Fähigkeiten dann aufbauen.
Sechs Monate werden nicht genug sein bei der Wehrpflicht.
Sechs Monate werden nicht genug sein? Also Sie sagen auch, wir brauchen die Wehrpflicht und sechs Monate werden nicht reichen?
Nein, auf keinen Fall. Nein. Das ist ungefähr so wie, also ich sage immer, militärische Einsätze sind ein Teamsport und sechs Monate Da ist man noch Einzelkämpfer.
Wie wurde da auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen, darüber nachgedacht, Frau Kornbach?
Das war auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, Merz hat das in seiner Rede ja auch selbst angesprochen, hat, als er aufgezählt hat, was Deutschland alles leistet, in Reaktion auch auf die russische Vollinvasion und die Lockerung der Schuldenbremse, die vielen Investitionen in Kriegsgerät. Er hat aber auch erwähnt das neue Wehrdienstmodell und da den Nachsatz angeschoben. Und wenn das nicht reicht, werden wir auch da uns noch was einfallen lassen müssen. Das ist in der Union ist die Bereitschaft ja da, auf eine Wehrpflicht zu gehen. In der SPD ist die Zurückhaltung nach wie vor groß. Aber die Debatte, denke ich, wird diese Koalition noch vor Ende der Legislatur ereilen.
Ben Hodges, Franz Stefan Gadi hat gerade so interessant erzählt, wie er sich sozusagen auf die Zögerlichkeit der Deutschen eigentlich verlassen konnte als russischer Militärchef und Stratege. Was wäre in Ihren Augen das Szenario aus amerikanischer Sicht? Würden, wenn so etwas passieren oder eintreten würde, die Amerikaner tatsächlich zur Hilfe kommen? Oder würden Sie sagen, auch jetzt mit Blick auf jemanden wie Trump, ja, dessen eines der wirklich zentralen Wahlversprechen immer war, wir holen unsere Jungs nach Hause, keine Kriege irgendwo weit weg und auch nicht in Europa, eure Sache vor eurer Haustür, kümmert euch selber. Würden die Stand heute eingreifen, würden die helfen?
Absolutely.
Absolut. 80 Jahre lang sind amerikanische Soldaten mit britischen und deutschen Soldaten in Deutschland. Und jetzt haben wir amerikanische Soldaten in Estland, Lettland, Litauen, Polen. Nicht sehr viele, aber man muss nicht sehr viele haben. Sie sind da. Ich verstehe, warum Menschen sich da Sorgen machen, wenn sie Präsident Trump sehen und fragen sich, würde er das wirklich machen? Die Tatsache ist, das zu tun wäre in unserem eigenen Interesse. Der Erfolg des das Geheimnis des NATO-Volkes war immer die Kohäsion, der Zusammenhalt. Die Sowjets und dann die Russen haben immer gedacht, egal was politisch abläuft, es gibt keinen Zweifel, genau wie Christoph Häusgen sagte, es gibt keinen Zweifel, dass wir füreinander einstehen. So wie die Verbündeten nach dem 11. September uns geholfen haben. Und dieses Kriegsspiel ist interessant, aber ein Kriegsspiel ist keine Vorhersage der Zukunft. Es ist ein Mittel, Möglichkeiten zu untersuchen, Probleme zu ergründen. Und das ist genau die Frage, mit der sich der deutsche Bundeskanzler beschäftigen muss und der amerikanische Präsident. Was sollten wir tun? Der NATO-Generalsekretär sollte auch solche Berechnungen durchgehen. Es gibt noch einen Punkt, der zeigt, warum es so wichtig ist, dass wir das jetzt erkennen. Russland ist schon im Krieg mit Europa. Diese ganzen Operationen in der grauen Zone, das ist schon ein Krieg gegen Europa. Sabotage, Drohnen, die rumfliegen, Misstrauen säen. Und Deutschland und andere Länder zögern. Ja, wir sind nicht sicher, ob das wirklich russisch ist und so weiter. Ah, unsere Hände sind gebunden, wir können nicht. Doch, natürlich könnt ihr. Die beste Möglichkeit, einen solchen Konflikt von vornherein auszuschließen, ist erstens erkennen, dass Russland schon im Krieg mit Europa ist und sich rausarbeiten, welche Konsequenzen daraus folgen? Zweitens, der Ukraine helfen, Russland in der Ukraine zu besiegen. Und drittens, sicherstellen, dass die Truppen bereit sind, dass die Einsatzbereitschaft da ist, dass sie kampfbereit sind. So wie die Bundeswehr in den 80er Jahren. Genau. Ich erinnere mich daran, die Bundeswehr war damals die beste Armee in Europa. Die wussten, es kann sein, dass sie über Nacht kämpfen müssen. Die Brigade in Litauen ist ein gutes Beispiel für deutsche Führung, Führung durch Beispiel, die Soldaten genau dorthin zu schicken. Wie Deutschland die Truppenstärke dazu bereitstellt, ist eine Frage für die Deutschen, ganz klar. Aber es ist eine Verschwendung von Männern und Frauen. Also bei uns sind 20% der US-Armee Frauen. Die Bundeswehr ist da nicht gut. Sie zieht keine Frauen an. Und in den Vereinigten Staaten ist die schnelle Möglichkeit, Staatsbürger zu werden, wenn man Immigrant ist, in die amerikanische Armee einzutreten. Da könnte, glaube ich, Ihr Personalproblem in der Bundeswehr auch ein bisschen verbessern, wenn Sie an Immigranten und an Frauen denken.
Interessante Perspektive. Können wir noch einmal zum Abschluss diese Karte zeigen, Ben Hodges? Ich würde gerne noch mal von Ihnen wissen, als jemand, der sich so viel mit NATO und NATO-Strategie beschäftigt hat, wenn wir uns diese Karte noch mal anschauen, was würde nach Ihrer Einschätzung, was würde passieren? Was würden die Amerikaner als erstes machen?
Well, of course,
Natürlich, ich bin ein paar Mal, ich bin oft da gewesen in der Suwalki-Lücke. Ich habe die Soldaten da gesehen, die haben dort trainiert. Das Erste, was passieren wird, ist, sobald wir erkennen, dass irgendeine Art von Angriff stattfindet, würden sämtliche russischen Positionen in Kaliningrad ausgeschaltet. Mit Cybermitteln, nicht mit Truppen, mit Präzisionswaffen, um die russischen Luft-, See- und sonstigen Streitkräfte in Kaliningrad zu neutralisieren, in den ersten 24 Stunden, sofort. Zweitens würden wir sofort an die Russen telegrafieren. Pass auf, Kola, eure große U-Boot-Basis, ein Angriff auf Litauen bedeutet, Kola geht unter. Das heißt, die müssen sofort wissen, dass es knallt. Sonst wissen die Russen, vielleicht können wir weitermachen. Franz sollte echt befördert werden. Er hat völlig recht gehabt mit seinem Ziel. Das Ziel war nicht, Europa zu übernehmen, so wie im Kalten Krieg. Das Ziel ist, die NATO zu zerstören, indem gezeigt wird, dass die Vereinigten Staaten oder Deutschland nicht reagieren würden. Ich glaube, in Lettland gibt es ebenfalls einen Ort, der möglicherweise ein Angriffsziel wäre. Aber der einzige Zweck hier ist, zu beweisen, dass wir unsere Verpflichtung nicht einhalten würden.
Gibt ja auch noch das berühmte Narva-Szenario. Ne? Da geht es um eine mehrheitlich russischsprachige Stadt in Estland. Wenn man Leuten wie Florence Gaub zuhört, dann sagen die, es könnte in der Arktis schon losgehen. Die Arktis ist gerade spannend. Deswegen wichtig zu verstehen, dass, was wir hier gerade besprochen haben, das ist eine Simulation, ein Planspiel. Das ist keine Vorhersage, dass das genauso eintreten wird. Nur für den Fall, dass das noch nicht ausreichend klar geworden ist. Viel gelernt heute. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.